Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zum Sommerinterview der Wochendämmerung. Wenn in den Medien von Migration die Rede ist, dann ja meistens mit der Rahmung Migration, das ist ein Riesenproblem. Das ist zu viel oder wie sollen wir das schaffen? Was man aber ganz selten liest, das ist ohne Migration, dann hätten wir wirklich ein Problem. Denn ohne die Arbeitsmigrantinnen und Migranten würde unser komplettes Wirtschaftssystem überhaupt nicht mehr funktionieren. Sie sind es, die unseren Wohlstand sichern. Einer, der ein ganzes Buch über das Thema geschrieben hat, ist Sascha Lübbe. Ganz unten im System heißt es, wie uns Arbeitsmigrantinnen den Wohlstand sichern. Erschienen bei Hirzel. Holger und ich haben vor unserem Urlaub genau darüber mit ihm gesprochen. Hallo Sascha.
Hallo.
Wir sprechen heute über ein Thema, worüber du ein ganzes Buch geschrieben hast. Ganz unten im System heißt das, wie uns Arbeitsmigrantinnen den Wohlstand sichern. Und du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Thema Migration. Wie bist du zu diesem Buch gekommen oder zu dieser, ja, die Arbeitsmigrantinnen dir genauer anzuschauen?
Genau, also ich arbeite schon relativ lang zum Thema Migration, habe aber meistens über Asylbewerber berichtet. Also es ging meistens um Menschen, die hier nach Deutschland gekommen sind, versuchen, im Arbeitsleben Fuß zu fassen und auch über die ganzen Hürden, die denen da entgegengestellt werden oder auf die sie da stoßen. Und ich habe dann für die Taz im Herbst 2022 eine Geschichte gemacht über rumänische Bauarbeiter in Frankfurt. Und das war für mich so ein bisschen einerseits total vertraut. Also die haben in so einem sehr heruntergekommenen, sehr traurigen Arbeiterwohnheim gelebt. Das waren so also beengte Zimmer, Sanitäranlagen, die schon längst hätten erneuert werden müssen. Das waren so Zustände, die ich aus Asylbewerberheimen kannte. Zugleich war das aber eine ganz andere Gruppe von Menschen. Also wir sprechen da von Menschen, die schon seit Jahren in Deutschland leben, die schon seit Jahren hier arbeiten, die auch wirklich ein wichtiger Pfeiler der deutschen Wirtschaft sind, aber über die man kaum spricht. Also das Thema Migration, habe ich das Gefühl, das ist so ein Dauerthema in den Medien, aber es geht eigentlich immer nur um das Thema Asylbewerber und Asyl. Aber dieses Thema Arbeitsmigration, vor allen Dingen von Menschen aus Osteuropa, das ploppt immer mal kurz auf, zum Beispiel während der Corona-Pandemie in den Schlachthöfen. Aber ansonsten ist es nicht existent. Das heißt, es ist eine sehr, sehr große, für die Wirtschaft wichtige Gruppe, in die man in Deutschland aber kaum spricht.
Warum eigentlich nicht?
Ja, warum eigentlich nicht? Also man muss natürlich sagen, die Leute haben keine Lobby. Ich glaube, es hat vielleicht hat es auch nicht so ein Skandalisierungspotenzial wie bei Asylbewerbern.
Es ist kein Problem, ne? Also sonst ist ja Migration, wenn es auch in den Medien auftaucht, immer als großes Problem besprochen. Und hier ist es ja eigentlich das Gegenteil fast schon. Für uns als Deutsche, als Deutschland, für die deutsche Wirtschaft.
Das meine ich mit Skandalisierungspotenzial. Also Asylbewerber werden ja immer so wahrgenommen, dass die, was auch falsch ist, ne, aber dass die hierher kommen und uns im Sinne jetzt so den Deutschen auf der Tasche liegen. Das heißt, das wird ja immer eher als eine Bedrohung wahrgenommen und als eine Bedrohung auch für den Sozialstaat. Und bei diesen Arbeitsmigranten, da gab es diese Thematik auch, also ne, als es so zur EU-Osterweiterung kam und dann später die Arbeitnehmerfreizügigkeit, da wurde auch diskutiert, also hatte man auch Angst vor dieser Einwanderung in die Sozialsysteme. Das ist aber tatsächlich nicht passiert. Aber das heißt, diese Menschen sind keine Bedrohung oder bedeuten nicht mehr Ausgaben, sondern sie sind eben wichtig für die Wirtschaft. Und ja.
Ja, ich wohne in Berlin-Friedrichshain und mich drumherum sind unzählige Baustellen. Und ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass es fast keine deutschen Arbeiter auf diesen Baustellen gibt. Kann man das auch in Zahlen sehen, dass tatsächlich die Bauarbeiten zum Beispiel, also in Deutschland auf allen möglichen Baustellen, ja. Ist das was von diesen Leuten überhaupt aufrechterhalten wird? Oder wie würden die aussehen, die Baustellen, wenn wir diese Leute gar nicht hätten?
Ja, es sind nicht nur die Baustellen, ne? Also alle Branchen, die ich mir angeguckt habe, den Bau, die Fleischwirtschaft, Transportwesen, oder auch andere Branchen, die ich mir nicht angeguckt habe, aber die auch stark migrantisch geprägt sind, Erntehelfer, Reinigungsbranche, Paketdienste. Das würde ohne Migranten inzwischen kollabieren, kann man sagen. Also der Niedriglohnsektor in Deutschland sind 30% Ausländer tätig. Das heißt, ohne diese Leute, ja, würde nichts mehr gehen. Und das finde ich vielleicht auch nochmal wichtig, wenn man über das Thema Migration und Arbeitsmarkt in Deutschland spricht. Es sind nicht nur diese Helferjobs, also diese unteren Bereiche, wo man relativ leicht reinkommt, ne? Also zum Beispiel im Schlachthof am Fließband arbeiten oder in Erntehelfer, sondern man findet Migranten in allen Bereichen des deutschen Arbeitsmarktes. Also man hat es bei den Fachkräften, ne? Man muss sich nur mal in einem Krankenhaus umgucken, woher die Pfleger kommen, teilweise auch die Ärzte kommen. Man hat es aber zum Beispiel auch im akademischen Bereich. Auch da ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich hoch.
Sind die Arbeitsbedingungen für diese Fachkräfte auch schlechter als für, ich sag mal, weiße deutsche Fachkräfte, oder ist das tatsächlich ein Phänomen, das wir nur in den Hilfsjobs bei den sogenannten Geringqualifizierten sehen?
Die Jobs, die ich mir angeguckt habe, da handelt es sich größtenteils um Helferjobs, um diesen unteren Bereich. Deswegen, ich habe mir die Fachkräftejobs nicht weiter angeguckt, würde da erstmal davon ausgehen, dass die Bedingungen da ähnlich sind wie bei Deutschen. Aber ich weiß es de facto nicht. Was ich mir angeguckt habe, sind wirklich diese Jobs, in die man relativ leicht reinkommt. Und das sind Jobs, wo sich diese Frage gar nicht mehr stellt, weil es einfach überhaupt keine Deutschen mehr gibt. Also wie Katrin gerade schon gesagt hat, wenn man auf Baustellen guckt, dann hat man in diesem Einstiegsbereich eigentlich so gut wie, die meisten Leute kommen aus Rumänien, man hat so gut wie keine deutschen Arbeiter mehr. Dasselbe ist im Fließband am Schlachthof. Man hat Deutsche noch, aber die sind natürlich hochgewandert in eine Ebene höher, in die Entscheidungsebene, ne? Also zum Beispiel auf dem Bau sind die Poliere immer noch Deutsche. Also Menschen, die was zu sagen haben, die was delegieren. Aber diese ausführenden Arbeiten, da findet man wirklich so gut wie keine Deutschen mehr.
Du bist ja jetzt wirklich auch hingegangen als Reporter, hast mit diesen Leuten geredet und hast einfach auch in deinem Buch ein paar Beispiele genannt. Wer sind diese? Also was sind das für Menschen? Wie leben die in Deutschland? Du hast gerade schon gesagt, sind so fast schon ein bisschen, als wären sie Asylbewerber, was die Lebensumstände angeht. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja, wie leben sie? Sie arbeiten vor allem, ne? Also eigentlich alle Menschen, die ich getroffen habe, oder fast alle Menschen, die ich getroffen habe, die arbeiten länger als gesetzlich erlaubt. Die leben oft in Arbeiterwohnheimen oder in Wohnungen, heruntergekommenen Wohnungen. Und da ist auch das Problem, dass da hängt oft der Arbeitgeber mit drin. Also oft ist es so, dass der Arbeitgeber den Leuten verspricht, ihr kommt nach Deutschland, ihr bekommt eine gute Arbeit und ich besorge euch auch die Wohnung. Und dadurch entsteht natürlich so ein Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, wenn die Leute betrogen werden, wenn sie zum Beispiel ihren Lohn nicht bekommen und sich dann beschweren würden, riskieren sie immer auch dann auf der Straße zu landen. Teilweise hat man das auch, dass Arbeitgeber versuchen, sich über die Miete noch so Mehreinnahmen zu holen. Also das Eindrücklichste für mich war eigentlich, ich habe eine Wohnung mir angeguckt in Fürth. Da lebten 7 größtenteils rumänische Bauarbeiter in zwei Zimmern, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das kann man sich vorstellen, total beengt. Das hat gerochen, da hat jemand, das fand ich eigentlich besonders eindrücklich, der hat Parfüm nochmal rübergesprüht, so um diesen Essensgeruch zu überdecken, was es eigentlich noch schlimmer gemacht hat, weil es halt wirklich so eine Mischung dadurch geworden ist. Und die mussten 350 Euro pro Bett bezahlen in dieser Wohnung. Das heißt, der Vermieter hat sich ganz offensichtlich an dem bereichert. Der hat denen auch gesagt, so, ihr müsst die Rollläden immer runter machen, ne? Damit man von draußen nicht reingucken kann. Ja, das sind so die Lebensumstände.
Diese Zustände, ist das legal?
Nee, das ist nicht legal. Das ist tatsächlich Mietwucher.
Wer müsste dagegen vorgehen? Die Mieter selbst, ne? Die müssten sich beschweren. Was sie nicht tun, weil dann verlieren sie Wohnung und oder den Job.
Genau, man kann, da weiß ich nicht genau, wie es läuft, aber ich gehe davon aus, dass man sowas wahrscheinlich auch melden könnte, ne? Also da gibt es ja verschiedene Aufsichten, aber die Konsequenz wäre dieselbe, dass die Leute auf der Straße stehen würden, ja.
Was wir uns oft fragen ist, wie kann das denn besser sein, in solchen Umständen hier zu leben, als zum Beispiel in Rumänien? Warum bleiben die?
weil die aus total ausweglosen Situationen kommen. Also du hast vorher gefragt, was du Menschen nicht getroffen hat. Ne? Also ich hab für mein Buch mit so, ich glaube, insgesamt 70 Leuten gesprochen. Das waren sehr verschiedene Menschen, aber es gab so ein bisschen wiederkehrende Muster. Also die meisten kommen aus Osteuropa beziehungsweise aus Zentralasien. Und was man immer wieder gefunden hat oder was mir immer wieder begegnet ist, ist, was für ein massiver Einschnitt die Wende von 1989 für diese Menschen war. Also ich bin immer wieder Leuten begegnet, die gesagt haben, nach 89 haben meine Eltern ihren Job verloren, dann sind die ganzen Jobs auch in der Gegend weggebrochen, dann ging das los, dass Kollegen und Freunde von mir ins Ausland gegangen sind. Also da gab es so eine riesige Migrationswelle. Und es ist heute immer noch so, dass es Gegenden gibt, vor allen Dingen zum Beispiel in Rumänien, wo es einfach keine Jobs gibt. Und die Jobs, die es gibt, die sind natürlich immer noch deutlich, deutlich schlechter bezahlt als in Deutschland. Also das muss man schon sehen, die Differenz zwischen den Löhnen in Rumänien, vor allen Dingen auch in Bulgarien, da sind sie besonders niedrig, und Deutschland sind immer noch hoch.
Also lohnt es sich trotz allem?
Es lohnt sich, ja, wenn man das sagen kann, es lohnt sich trotz allem. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu sagen, die Motivation der Menschen. Also alle, das kann ich glaube ich wirklich sagen, durch die Bank weg, alle Leute, die ich getroffen habe, machen das für die Familie. Also die sagen nicht, ich gehe jetzt nach Deutschland, damit es besonders gut geht, weil ich schon immer mal in Deutschland arbeiten wollte, sondern da geht's halt, also der Klassiker ist ein bisschen Männer, die auf dem Bau arbeiten, um das Studium der Kinder zu finanzieren. Ne? Also da geht relativ viel Geld auch zurück in die Heimat der Menschen.
Lässt sich der zusätzliche Gewinn, ich hänge noch bei diesem Mietwucher, lässt sich der zusätzliche Gewinn, den die Arbeitgeber und Vermieter, also in quasi Personalunion, dieser zusätzliche Gewinn, lässt er sich beziffern? Lässt sich das ausrechnen?
Ist, glaube ich, schwierig. Also hätte ich jetzt nicht, aber es ist, glaube ich, schwierig. Aber ich kann vielleicht mal was dazu sagen, wie das eigentlich kommt, dass diese Leute, also man kann es jetzt natürlich einfach machen und man kann sagen, diese Leute bereichern sich daran. Ne? Und das wird es in sehr, sehr vielen Fällen auch geben. Es macht aber auch Sinn, sich mal dieses System dahinter anzuschauen und zu gucken, in welcher Position diese Arbeitgeber eigentlich stehen. Also dieses System dahinter ist ja so ein bisschen aufgebaut wie so eine Pyramide. Man hat so ganz oben so die großen, so bei öffentlichen Aufträgen wären es die Generalunternehmen oder die Konzerne, die Aufträge annehmen, die Arbeiten aber auslagern an den Subunternehmen, dafür Geld einstreichen. Das heißt, beim zweiten Glied der Kette, beim Subunternehmen kommt schon weniger Geld an. Die machen die Arbeiten auch oft nicht selbst, sondern geben sie nochmal weiter an das dritte Glied der Kette, es bleibt wieder Geld hängen. Das heißt, je weiter man diese Stufe runtergeht, desto größer ist der finanzielle Druck. Und dann hat man zum Beispiel, wenn man also Beispiel Wohnungsbau, dann ist es zum Beispiel das vierte Glied in der Subunternehmerkette, das die Arbeiten tatsächlich auch ausführt. Und da ist halt von dieser Summe, die eingangs da war, einfach schon viermal was abgegangen. Das heißt, es gibt einen extremen finanziellen Druck. Und was die Leute eben machen, ist, sie fangen an, ihre Arbeiter, das hat man durch die Bank weg, schwarz zu bezahlen. Man hat aber eben auch Leute, die Leute ausbeuten, eben Beispiel ne, mit der Miete, eben indem sie gucken, dass sie sich über die Mietzahlung Sachen reinholen. Das fand ich, dabei bin ich ganz froh, dass ich das für mein Buch, dass es für das Buch geklappt hat. Ich habe mit einem rumänischen Subunternehmer in der Baubranche gesprochen, der mir dieses System erklärt hat auch nochmal, also auch nochmal gesagt hat, wie viel Geld sozusagen auf jeder Stufe hängen bleibt. Also der war Subunternehmer. Und er hat es ganz plastisch beschrieben. Er hat dann gesagt, ja, also da gab es so diesen Fall, da war ich das vierte Glied in der Kette, da kam die Deadline immer näher. Ich habe diesen Auftrag angenommen, von 1 Million waren jetzt bloß noch 600.000 übrig, bei mir angekommen. Ich habe diesen Auftrag angenommen, der musste fertig werden, die Deadline rückte immer näher, also habe ich meine Leute am Wochenende arbeiten lassen, anders hätte ich es nicht geschafft, aber das kann ich nicht bezahlen. Also kann das nicht bezahlen, wenn die da am Wochenende arbeiten. Also hat er eben angefangen, seine Leute schwarz zu bezahlen. Natürlich gibt es Leute, die sich wirklich daran bereichern, Subunternehmer, die sich daran bereichern, aber nur zu sagen, das ist eine reine Ausbeutung von denen, ist so ein bisschen verkürzt, sondern die stehen tatsächlich in diesem System in der Mittelstufe und haben tatsächlich schon einen finanziellen Druck.
Der ja letztlich auch von uns Verbrauchern und Verbraucherinnen kommt, denn wir möchten gerne, dass die Pakete besonders günstig geliefert werden. Und ich vermute auch mal, dass wir das nicht aus uns als Menschen, als Gesellschaft so rausbekommen, dass wir sagen, okay, wir zahlen jetzt einfach das Doppelte, damit diese Leute besser verdienen. Wie könnte man das Problem von der Anbieterseite auslösen? Also du sagtest eben öffentliche Aufträge. Also es wäre ja durchaus möglich, dass die öffentliche Hand sich selber die Vorgabe macht, bestimmte Arbeitsbedingungen nicht zuzulassen, bestimmte, weiß ich nicht, Stufen des Subunternehmertums nicht zuzulassen. Also das, man könnte ja ohne weiteres sagen, alle öffentlichen Aufträge, die vergeben werden, müssen unmittelbar an den Dienstleister vergeben werden, ohne dass da ein Generalunternehmer zwischengeschaltet ist. Passiert sowas?
Also es gibt zwei Ansätze, die da interessant sind, sich anzuschauen. Das eine ist das geplante Tariftreuegesetz der Bundesregierung. Da würden öffentliche Aufträge, zum Beispiel im Bauwesen, nur noch an oder an Großunternehmen gehen, die Tariflohn zahlen. Das heißt, die würden immer noch Subunternehmen beschäftigen, müssten aber dafür haften, dass tatsächlich der Tariflohn gezahlt wird. Also das heißt, da wird so ein Mindeststandard eingezogen.
Nationales Lieferkettengesetz so ein bisschen, ne? Also der Generalunternehmer ist verantwortlich dafür zu überprüfen, dass das auch passiert.
Genau.
Wer überprüft den?
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit unter anderem, was ein anderes Bauchschmerzthema ist, wenn man sich mit dem Thema Arbeitsmigration auseinandersetzt. Vielleicht ganz kurzer Exkurs dazu. Also das wird seit Jahren moniert, ne, dass die Kontrollen viel zu gering sind. Es gibt eine Erhebung von 2021. Da wurden sich Branchen angeguckt mit hohem Migrantenanteil und dann wurde geguckt, wie viele der Betriebe in diesen Branchen wurden von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit untersucht, deutschlandweit? Und das sind immer deutlich unter 10%. Also Sie haben es zum Beispiel, oder es gibt in der Landwirtschaft ist es so, dass 1,1% der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit untersucht wurden. Eigentlich alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, auf dem Bau, haben nie eine Finanzkontrolle erlebt. Und das ist unglaublich, auch wenn man sich das vor Augen führt, wie hoch das Ausmaß von Schwarzarbeit auf dem Bau ist. Also da gibt es auch eine Schätzung vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, die ist schon ein bisschen älter. Die gehen davon aus, dass bis zu 40% der Bauleistung schwarz erbracht wird. 40%. Es gibt Zollbeamte, Zollfahnder, die sagen, dass jede Baustelle in Deutschland von organisierter Kriminalität betroffen ist. Jede Baustelle. Und wenn man diese beiden Sachen gegeneinander hält, ne, also jede Baustelle von organisierter Kriminalität betroffen, 40% Schwarzarbeit und dann diese doch sehr geringen Kontrollquoten, ja, schwierig.
Ich will nicht, dass das so ist. Warum will mein Staat, dass das so ist? Weil wenn er es nicht wollte, würde er was gegen unternehmen. Bricht dann dieses System, das du in deinem Buch beschreibst, zusammen, wenn wir irgendwo den Stecker ziehen? Entweder die Leute besser bezahlen oder die Leute nicht mehr schwarz arbeiten zu lassen. Darüber dann auch die Steuereinnahmen zu erhöhen. Also alles teurer werden zu lassen.
Also ich würde so pauschal nicht sagen. Also natürlich gibt es extreme Widerstände. Ne? Also es gibt natürlich die Wirtschaft, die da jetzt nicht, also primär erstmal nicht ein Interesse daran hat, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern, weil es natürlich mehr Kosten bedeuten würde. Dann gibt es natürlich Wirtschaftszweige und Unternehmen, die sehr einflussreich sind und auch Einfluss auf die Politik haben. Aber generell zu sagen, dass es die Politik nicht möchte, finde ich so ein bisschen zu pauschal, weil es gibt ja tatsächlich auch Bestrebungen, dagegen vorzugehen. Also das andere, ne, Tariftreuegesetz hatte ich schon genannt, das andere wirklich, muss man schon sagen, einschneidende Gesetz gibt es in der Fleischbranche, das Arbeitsschutzkontrollgesetz von 2021. Da hat man ja genau das gemacht, was du vorher angesprochen hast. Da hat man gesagt, okay, es gibt keine Werkverträge mehr. Das heißt, die großen Firmen im Kernbereich der Fleischbranche dürfen keine Subunternehmen mehr beschäftigen, sondern müssen die Leute fest bei sich anstellen. Das war ein großer Schritt, der hat auch viel bewegt. Also kann ich vielleicht auch ein bisschen sagen, so die Fleischbranche, das war besonders übel. Also da haben die Leute teilweise 12 bis 16 Stunden gearbeitet.
In Erdlöchern gewohnt, habe ich irgendwann in meinem Zeitdossier gelesen. Ja.
Genau, das Zeitdossier, das kenne ich auch, genau. Die haben teilweise auch zu sechs in einem Zimmer geschlafen. Dann haben sich zwei Leute im Bett geteilt. Ne? Also wenn der eine nach Hause gekommen ist, ist der andere aufgestanden, zur Arbeit zu gehen. Und durch dieses Gesetz sind die Leute jetzt fest angestellt. Die Beratungsstellen sagen, okay, früher waren diese Subunternehmen, das ist ja so ein total zwielichtiger Bereich. Inzwischen erreichen wir jetzt auch Ansprechpartner bei den großen Firmen. Also das Gesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, da hat man das gemacht. Man hat gesagt, keine Subunternehmen mehr. Die Leute sind bei Generalunternehmen fest angestellt. Es gibt durchaus eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
Wie werden diese Werkverträge oder die nicht mehr vorhandenen Werkverträge, wie wird das denn jetzt unterlaufen? Weil ich traue denen nicht, ehrlich gesagt.
Nee, das ist vollkommen richtig, dem nicht zu trauen. Das ist auch das, was ich an diesem Gesetz so ein bisschen schwierig finde. Also an sich Gesetz richtig, Arbeitsbedingungen im Großen verbessert, aber man hat durch dieses Gesetz suggeriert, dass die Macht der Subunternehmen dadurch gebrochen ist. Und das ist tatsächlich nicht passiert. Also wenn man sich das anguckt, die Leute oder die Arbeiter sind jetzt vielleicht nicht mehr bei den Subunternehmen angestellt, aber die Subunternehmen kümmern sich immer noch darum, sie im Ausland zu rekrutieren. Wenn die Arbeiter hier in Deutschland sind, kümmern sich die Subunternehmen darum, um die Unterkunft. Teilweise machen die sowas wie Dokumente, Personalabwicklung und so. Das heißt, die sind im Hintergrund immer noch aktiv, die sind auch immer noch mächtig, weil das Ding ist, dass die großen Firmen auf sie angewiesen sind. Die haben keine Kontakte in die Herkunftsländer, die sprechen die Sprache nicht. Das heißt, die brauchen Leute, die Leute rekrutieren, die sich hier in Deutschland um sie kümmern. Und das Gesetz hat noch ein bisschen so einen anderen Punkt, der schwierig ist. Und zwar gilt es für den Kernbereich der Fleischbranche, also für Zerlegen, für das Schlachten, Zerlegen, Weiterverarbeiten des Fleisches. Oder man hat in Schlachthöfen natürlich auch noch andere Arbeiten, die anfallen. Also bestes Beispiel ist die Reinigung. Also die Maschinen müssen, meistens passiert das über Nacht, gereinigt werden von Leuten. Und diese Leute sind immer noch über Subunternehmen angestellt. Also da hat sich gar nichts geändert. Und besonders in dem Bereich gibt es wirklich noch ganz, ganz viele Probleme.
Und du willst mir sagen, das hat kein System. Also der Gesetzgeber, ich meine, ich führe es mal ein bisschen aus. Der Gesetzgeber, ich halte den Gesetzgeber nicht für dümmer als mich. Wenn ich so ein Gesetz schreibe, dann habe ich das doch auf dem Schirm, dass das garantiert unterlaufen werden wird, weil sie es alle gewohnt sind. Und dann gucke ich doch, dass ich da Dinge reinschreibe in dieses Gesetz, die es zumindest nahezu unmöglich machen, das Gesetz zu unterlaufen. Das passiert aber nicht.
Ich weiß nicht, ob es so, da kommt man, landet man schnell wieder beim Thema Kontrollen. Ne? Also du kommst dann relativ schnell wieder an den Punkt, wo du sagst, okay, du musst die Leute kontrollieren. Vielleicht nochmal Finanzkontrolle, Schwarzarbeit des Zolls. Das sind die Leute, die da unter anderem zuständig wären. Da gab es auch eine lange Diskussion, dass es nicht genug Personal gibt. Das hat man inzwischen erhöht in den letzten Jahren. Das Problem ist, die kriegen ihre Stellen nicht voll. So, also das Problem, was man natürlich überall hat, hat man auch bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Die finden einfach nicht genug Personal.
Um meine Verschwörungstheorie ein bisschen aufzulösen, kann es sein, dass der Gesetzgeber auch denkt, naja, wir haben dieses Gesetz, das heißt, jeder, der betroffen ist, also jedes Opfer, kann klagen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne? Also wir sind ein liberaler Rechtsstaat, in dem wir sind. Das heißt, wenn es ein Gesetz gibt, ich benachteiligt werde, kann ich klagen und bekomme dann im Idealfall Recht. Wobei, nee, auch da ist mir als Gesetzgeber klar, dass ein Rumäne, der sowieso unter quasi ausbeuterischen Bedingungen lebt, nicht klagen wird, weil er dann nämlich nach Hause fahren kann.
Mhm. Ja, und weil die Hürden auch viel zu hoch sind, ne? Also die Hürden zu klagen, also passiert super, super selten.
Jetzt haben wir das für den Bereich zum Beispiel Landwirtschaft, Tierwirtschaft. Warum gibt es sowas nicht für den Bereich Bau? Ich habe das Gefühl, da ist es doch noch viel dringender notwendig, zumal es ja oft um Ausschreibungen geht. Also es gibt ja nicht selten dann Gebäude, die vom Staat finanziert gebaut werden. Und da finde ich es ehrlich gesagt auch als Steuerzahlerin fast einen Skandal, wenn ich höre, naja, da gibt es irgendwie 1 Million Euro für den Bau von irgendwas. Und was aber ankommt irgendwo weiter unten, sind 600.000. Was passiert denn mit den restlichen 400.000? Das ist doch eine Verschwendung einerseits und mal abgesehen davon, dass ganz unten dann die Leute mies bezahlt werden.
Genau, wenn man mit der Arbeitgeberseite am Bau spricht und fragt, warum es nicht passiert, also warum die Leute nicht fest angestellt werden in den Unternehmen, geht es vor allen Dingen geht es relativ schnell um die Krise der Bauwirtschaft momentan. Und dann heißt es halt, okay, wir haben so eine hohe Fluktuation und momentan eben diese Krise. Wenn wir jetzt die Leute alle fest angestellt hätten, dann hätte es eine riesige Kündigungswelle gegeben. So. Also das ist ja auch das, was dieses System für die großen Unternehmen, sagen wir mal so komfortabel macht. Man schiebt die Verantwortung so ein Stück weit weg. Also man hält seinen Mitarbeiterstamm klein. Man beschäftigt nicht mehr Leute, als es als notwendig ist. Man schafft es sogar, das ist eigentlich das besonders perfide daran, die Verantwortung auch abzuwälzen. Ne? Also diese ganzen wirklich auch strukturellen Vergehen, die ich gefunden habe, also dass die Leute teilweise 10 Stunden arbeiten, dass sie nur schwarz bezahlt werden, dass sie kein Urlaubsgeld bekommen, kein Krankengeld. Das geht ja alles auf Konto der Subunternehmen. Also diese ganze, oder die Leute, die in heruntergekommene Wohnungen stecken und auf die Straße setzen, wenn sie den Mund aufmachen. Das, also die Drecksarbeit sozusagen, das sind ja die Subunternehmen, die das machen. Das sind ja nicht die großen Firmen.
Also es ist ja einfach eine wirklich auch Frage an der Stelle von Verschwendung, die sich der Staat stellen müsste. Also das ist der Punkt. Ich reite da so drauf rum, weil ich da das Gefühl habe, dass es allen schadet. Also es schadet dem Staat, der mehr Geld ausgibt, als er müsste, wenn es eben nicht diese Zwischenstufen gäbe, die sich dafür, dass sie irgendwas vermitteln oder irgendwas zusammenstellen, auch schon Geld nehmen, was ja meistens irgendwie in Form von Provision oder sowas läuft.
Ja, man müsste, also guter Punkt, aber man müsste natürlich gegenüberstellen, ob diese, also dadurch, dass sich die ersten Glieder der Kette Geld nehmen, haben wir schon gehabt, schrumpft es ja da hinten so extrem zusammen, dass die ausländischen Beschäftigten unter Extremdumpinglöhnen beschäftigt sind, ne, oder unter extrem miserablen Bedingungen beschäftigt sind. Das heißt, rein wirtschaftlich, also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber rein wirtschaftlich müsste man sich natürlich angucken, würde man diesen ersten Bereich verkleinern, dann müsste ja, also ne, die erste Summe sozusagen verkleinern, die da runtergeht, geht dann die zweite auch wirklich hoch? Also führt das tatsächlich dazu, dass die Leute dann auch wirklich besser bezahlt werden?
Ja, aber wahrscheinlich wird es echt zu weit weg in den Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Mich ärgert sowas nur auch aus persönlichen Gründen, weil ich das immer wieder erlebe, dass es dann jetzt in meinem Bereich, im journalistischen Bereich, gibt es eben Agenturen, die bekommen große Aufträge von Ministerien oder so und verteilen das dann an Leute, die für sie arbeiten, denen sie teilweise entweder gar keins oder nur sehr wenig Honorar zahlen. Und das ist einfach eine Struktur, die ich in so vielen Bereichen sehe, die sich ja hier dann, also ich kann mich dann vielleicht wehren oder sagen, nein, dann mache ich das nicht. Aber gerade Arbeitsmigrantinnen haben ja dann das Problem, dass sie friss oder stirb sagen müssen. Also ich mache das dann halt, bevor ich gar nichts bekomme. Diese Ausnutzbarkeit ist ja viel, viel größer an der Stelle.
Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ne? Also man hat dieses System von großen Firmen, die das an kleinere Firmen weitergeben und dann das hat man natürlich nicht nur in den Branchen, die ich mir angeguckt habe, sondern tatsächlich überall in der Wirtschaft. Ja. Das Problem ist halt, dass die, das sagst du vom Prinzip her auch schon, dass Arbeitsmigranten da so ein bisschen so ein gefundenes Fressen ist das falsche Wort, aber die, also man muss halt sehen, die sind halt verzweifelt, die sehen halt in ihrer Heimat keine Alternativen für sich. Die sind von den Leuten abhängig, habe ich schon gesagt, ne? Also wenn sie in den Wohnungen wohnen, und sich dann beschweren würden, würden sie auf der Straße landen, kennen hier niemanden, müssen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zurechtkommen. Die haben halt auch keine Lobby. Also das Thema taucht ja nur so ab und zu auf, aber dann ist es auch wieder weg. Was ich auch manchmal denke, ist, dass auch wenn sie streiken würden, was ja auch ab und zu vorkommt und mitunter, also zum Beispiel jetzt die LKW-Fahrer letztes Jahr in Grevenhausen, also mitunter durchaus auch in die Medien kommt, aber es ist halt die Ausnahme. Weil mein Gefühl ist, wenn diese Menschen streiken, dann liegt das ja auch nicht das ganze öffentliche Leben lang lahm. Ne? Es ist jetzt nicht so die Zugbegleiter bei der Bahn oder Flughafenpersonal oder Kita-Erzieher, wo dann wirklich so ein erstmal alles so ein bisschen liegt, sondern wenn die Leute sich weigern, unter bestimmten Bedingungen Spargel zu ernten oder Gebäude zu reinigen, oder Fleisch zu zerschneiden, dann kriegt man das in der Regel nicht sofort mit als Gesamtgesellschaft.
Es sei denn, es weigern sich hinreichend Leute, das zu tun. Also was ja, also wenn der Staat es nicht in den Griff kriegt, aus welchen Gründen auch immer, die Unternehmen haben natürlich kein Interesse daran, das in den Griff zu kriegen, weil es läuft gut für die und es ist halt deren Job, es für sich gut laufen zu lassen. Es gibt ja immer noch einen dritten Player und das sind die Gewerkschaften. Das mit den Bahnstreiks funktioniert ja so gut, weil die einen extrem hohen Organisationsgrad haben. Ich vermute jetzt mal, dass da ganz unten, an diesem ganz unten, das du beschreibst, der Organisationsgrad nahe Null liegt.
Vielleicht nochmal, was es für Gewerkschaften schwierig macht, ist, dass es wirklich so ein total zergliederter Bereich ist. Ne? Also wir sprechen hier von so totalen Kleinunternehmen undurchsichtige Strukturen, da kommen Gewerkschaften schwer ran, da kommen auch die Behörden, wie wir schon gesagt haben, schwer ran. Und eine Zeit lang haben sich Gewerkschaften, also wenn man sich das historisch anguckt, Gewerkschaften auch ein bisschen schwer getan mit dem Thema Arbeitsmigranten, einfach relativ klar, weil es natürlich eine Konkurrenz ist, ne? Oder als Konkurrenz gesehen wurde für einheimische Arbeitskräfte. Da hat sich aber schon einiges getan in den letzten Jahren. Also da gibt es zum Beispiel die IGBAU, zum Beispiel für die Baubranche tätig ist. Die haben so spezielle Tarife für Wanderarbeiter, sagt man. Das ist ein bisschen schwieriger Begriff, aber eben für Leute, die so nicht fest in Deutschland sind. Also es gibt da schon Bestrebungen seitens der Gewerkschaft, in diese Richtung auf diese Leute zuzugehen, die Leute auch mehr einzuspannen. Aber es gibt seitens der, so habe ich das selber erlebt und so haben das mir auch Leute berichtet, mit denen ich gesprochen habe, es gibt seitens der ausländischen Beschäftigten da durchaus auch so ein bisschen Zweifel. Also die Sprachhürde ist immer noch relativ hoch. Also auch wenn sich jetzt ein rumänischsprachiger Arbeiter Hilfe bei der Gewerkschaft sucht, ist es mitunter schwierig, Muttersprachler zu finden. Und es gibt auch so eine gewisse Resignation, einfach dass, wie gesagt, das sind Leute, die teilweise schon sehr, sehr lange in Deutschland leben, schon sehr lange unter diesen Bedingungen leben, die auch mitbekommen, dass das Thema ja durchaus manchmal in den Medien auftaucht, aber sich eigentlich grundsätzlich jetzt nicht so richtig viel ändert. Das heißt, der Eindruck, der da entsteht, ist schon, dass die Firmen in Deutschland mit diesen Maschen durchkommen und dass es da nicht so richtig jemanden gibt, der dagegenhalten kann und eben ganz offensichtlich auch die Gewerkschaften nicht.
Angenommen, sie würden alle streiken, alle Paketauslieferatoren streiken morgen oder streiken jetzt mal 3 Wochen. Die Lager laufen voll, mein Kram kommt nicht an. Ich erinnere mich an Zeiten, da war der Spruch, draußen stehen 100 andere, die den Job für die Hälfte machen. Das war mal ein Argument. Ist das immer noch so? Also ich lese allenthalben Arbeitskräftemangel. Würden die alle ausfallen, würden die streiken, gäbe es genug Ersatz?
Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich auch denke, wir sind da so ein bisschen an einem Scheideweg und dass es nicht so weitergehen wird, wie es eigentlich gerade ist. Also die Branchen, die ich mir angeguckt habe, die meisten Leute kommen aus Osteuropa. Also Polen, am Anfang waren es vor allen Dingen Polen, dann kamen Menschen aus Rumänien, dann kamen Menschen aus Bulgarien. Jetzt ist ein Großteil des Wanderungspotenzials, sagt man so schön, ist ausgeschöpft. Das heißt, in diesen Ländern sind Menschen, die migrieren würden, in diesen Ländern sind bereits migriert. Das heißt, die kommen nicht mehr. Zudem ist es so, dass die Löhne zwar immer noch geringer sind als in Deutschland, aber sie steigen. Das heißt, die Differenz zu den Löhnen in Deutschland wird geringer. Das heißt, die Leute überlegen sich 2 oder 3 Mal, ob sie jetzt nach Deutschland kommen oder nicht. Das heißt, es kommen seit 2015 kommen weniger Menschen aus Osteuropa zum Arbeiten nach Deutschland. Zugleich haben diese Branchen, alle Branchen, die ich mir angeguckt habe, haben eine deutlich höhere Fluktuation, als es in anderen Bereichen der deutschen Wirtschaft ist. Also Fleischbranche, bestes Beispiel, die Leute halten selten länger als ein Jahr durch in diesem Einstiegsbereich. Dann wechseln sie entweder den Betrieb oder gehen in eine andere Branche. Klassiker ist so ein bisschen, man geht von der Fleischbranche in die Logistik. Das heißt, es gibt weniger Leute, die kommen aus dem Ausland. Es gibt eine hohe Fluktuation in den Firmen. Es gibt einen wachsenden Bedarf. Also wir sprechen immer vom Fachkräftemangel, aber tatsächlich ist es so, dass diese Hilfsjobs, da wächst der Bedarf momentan noch stärker. Das heißt, es sind Sachen, die sagen wir mal, ungünstig zueinander stehen. Wachsender Bedarf, weniger Leute, die kommen, hohe Fluktuation. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie es damit weitergeht. Also man hat in der Transportbranche, sieht man es zum Beispiel, da hat man vermehrt angefangen, Leute aus Drittstaaten zu rekrutieren. Also Leute, wo die Löhne noch niedriger sind. Also es geht sozusagen, man hat jetzt Osteuropa abgegrast, da ist niemand mehr. Also guckt man noch weiter nach Osten. Man geht noch mehr in die Länder, wo die Leute wenig verdienen, wo sie verzweifelt sind, um arbeiten zu können. Und das ist eine mögliche Entwicklung, die ich sehe, dass es noch mehr darum geht, noch ärmere Leute zu holen. Dem sind aber Grenzen gesetzt, einfach weil die Auflagen für Drittstaatler in Deutschland zu arbeiten natürlich relativ hoch sind. So, da ist auch jetzt durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch ein bisschen was in Bewegung gekommen. Da gibt es so ein bestimmtes Kontingent auch für Hilfsarbeiten. Aber im Großen und Ganzen sind die Hürden doch noch relativ hoch und deswegen ist es noch kein Massenphänomen. Was dazu führt, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass es zu einem Umdenken in vielen Branchen kommt, weil die Firmen natürlich irgendwann schon ein Problem haben. Also wenn die Leute alle abhauen und niemand mehr nachkommt, muss man sich ja überlegen, wie man die Leute hält. Und das wird natürlich auf lange Sicht nur gehen, wenn man die Arbeitsbedingungen verbessert.
Was mich noch interessieren würde, du hast ja mit 70 Leuten gesprochen, wie erleben die denn uns? Also Deutschland und wie mit ihnen von Deutschen umgegangen wird. Und also wie erleben die das hier unter diesen Bedingungen zu arbeiten?
Die kriegen, also ich habe das Gefühl, viele von denen bekommen von der deutschen Gesellschaft nicht sonderlich viel mit, weil die halt einfach wirklich rund um die Uhr arbeiten. Die, wie gesagt, man steht dann so 10 Stunden im Schlachthof am Fließband, man ist im Lager oder man ist mit dem Auto unterwegs. Also es ist kaum Zeit. Es gibt auch wenig Berührungspunkte, ist mein Gefühl, mit der deutschen Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen nachvollziehbarer Mechanismus. Man ist in der Fremde, man kennt niemanden, man merkt, dass es Probleme gibt, also dass es Ausbeutungsmechanismen etc. gibt. Deswegen hält man sich vielleicht auch ein bisschen eher so an die Einheimischen. Also wir sprechen ja, also wenn wir zum Beispiel von den Rumänen sprechen, sprechen wir von einer sehr, sehr großen Gruppe inzwischen auch in Deutschland. Also da finde ich das eine relativ nachvollziehbare Reaktion, dann sich eher an die Menschen zu halten, an die man sich kennt. Ich kann vielleicht noch mal von einer anderen Warte aus, wie Deutschland diese Menschen wahrnimmt, was sagen. Mein Gefühl wäre erstmal, dass viele Menschen in der deutschen Bevölkerung gar nicht wissen, dass es sie gibt oder gar nicht groß drüber nachdenken. Also die sich halt einfach keinen Kopf darüber machen, wer die Leute sind, die das Fleisch zerschneiden oder die Pakete ausliefern oder die Gebäude nachts reinigen. Also ich glaube, da ist viel Ignoranz oder auch Unwissen bei. Und was mich aber erschreckt hat, ist, es gibt ja durchaus Berührungspunkte zwischen Deutschen und zwischen diesen migrantischen Arbeitern. Ein Kapitel in meinem Buch dreht sich um die Fleischbranche. Da war ich im sogenannten Fettfleck Deutschlands unterwegs. Das ist so ein sehr unschöner Name für eine Region in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, wo besonders viele Schlachtereien sind, also wo die meisten...
So Reda-Wiedenbrück die Ecke.
Reda-Wiedenbrück die Ecke, genau. Und Umland, das zieht sich bis Oldenburg. Und da hat man es tatsächlich so, dass die in den Städten selber, da wohnen Deutsche neben den Arbeitsmigranten. Also das sind so dieselben Häuser. Man erkennt die Häuser von den Arbeitsmigranten immer daran, dass da ganz viele Fahrräder vor der Tür stehen und so weiße Zettel mit so 20, 30 Namen drauf. Und wenn man dann jetzt mit diesen deutschen Nachbarn spricht, dann hört man relativ oft so, ja, denen ist das ja alles egal, die sind ja nur zum Arbeiten hier, denen ist es auch egal, wenn die Wohnungen nicht so schön sind. Das heißt, man hat dieses Klischee oder dieses Bild der Leute, die arm sind, die halt nur zum Geld verdienen hier sind. Und das ist, finde ich, das Perfide daran, man nutzt es so ein bisschen als Rechtfertigung, nichts daran zu ändern. Also man hat natürlich auch, muss man auch sagen, man hat auch Deutsche, die von diesen Menschen nochmal anderweitig profitieren. Also Leute, die diese heruntergekommenen Wohnungen vermieten, dafür überhöhte Preise nehmen. Es gibt Beispiele von Leuten, die Rumänen und Bulgaren beim Ausfüllen von Dokumenten helfen und dafür ordentlich Geld verlangen. Und die Rechtfertigung dieser Leute ist eben immer zu sagen, ja, aber denen geht es ja immer noch besser als in der Heimat. Und das finde ich halt super perfide, also diese Ausweglosigkeit der Leute als Rechtfertigung zu nehmen.
Das heißt, weil er zu Hause im Schweinestall schlafen muss, freut er sich bestimmt, dass er hier auf dem Dachboden im Stroh pennen kann.
Ja, es geht vor allen Dingen meistens um das Geld, ne? Also dass halt gesagt wird, ja, also es wird halt gesagt, die verdienen hier mehr Geld als in der Heimat, was auch richtig ist. Und es wird gesagt, die sind ja nur zum Arbeiten hier, was natürlich auch richtig ist. So, aber es ist natürlich krass, wenn man daraus dann für sich selber das Fazit zieht, dass es total okay ist, diese Leute auszubeuten.
Dieses mehr Geld, was sie verdienen, nominell stimmt das. Ist das auch wirklich so? Kommt dieses mehr Geld auch tatsächlich netto bei denen in der Heimat an? Oder hätten sie genauso gut zu Hause arbeiten können, wo sie weniger verdienen, aber nicht derart ausgebeutet werden?
Na, wie gesagt, also die Differenz schrumpft, ne? Also man hat so besonders so aus Polen zum Beispiel kommen wirklich kaum noch Leute. Und das liegt daran, wie gesagt, dass die meisten schon weg sind, aber auch, dass besonders in Polen die Löhne gestiegen sind, dass die Differenz geringer ist. Aber man hat schon, also besonders wenn man so mit Ländern, Bulgarien ist halt wirklich so Schlusslicht, ne? Also wenn man es mit Bulgarien vergleicht, da sind teilweise schon Lohnunterschiede von, glaube ich, 1500 Euro drin pro Monat.
Trotz Ausbeutung.
Ja. Das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, die wichtig ist, wenn man darüber spricht, was sind das eigentlich für Menschen und wie wird dieses System am Laufen gehalten. Das habe ich zum Beispiel im Bau gehabt, da habe ich mir zwei Protagonisten rausgesucht, weil ich finde, dass die sehr stellvertretend für zwei unterschiedliche Typen stehen. Da war einer, Fabio heißt er, der war Maurer, der ist schon relativ lang in Deutschland. Der hat halt einfach ständig die Firma gewechselt, ne? Also der, habe ich eingangs, glaube ich, auch schon gesagt, also auf dem Bau alle Leute schwarz bezahlt, eigentlich fast alle Leute kein Urlaubsgeld, kein Geld im Krankheitsfall. Und dieser Fabio war aber so ein bisschen so ein stämmiger Typ, der sich da so ein bisschen durchbeißt. Also der kriegt dann halt seine Kohle schwarz, aber er kriegt sie ja meistens so im Groben. Und dann gibt's andere Menschen, ist bei mir im Buch der Adrian, das ist halt so ein, der hat ein schwerwiegendes Alkoholproblem, der hat eine Depression, weil seine Ehe die Distanz nicht überstanden hat, was es auch übrigens häufig gibt, dass die Ehen natürlich in die Brüche gehen der Leute. Und der konnte sich halt nicht durchsetzen. Und dadurch, dass dieser Bereich, diese Firmen, dadurch, dass es so abgekapselt ist, dass da Behörden und Gewerkschaften nicht mehr rankommen, ist da so ein bisschen so eine Survival of the Fittest Mentalität. Und das heißt, wenn ich es nicht hinkriege, meinen Lohn einzufordern, dann kriege ich den auch nicht. So, und dann hat man tatsächlich Leute, die teilweise über 3 Monate nicht bezahlt werden, die total schnell auf der Straße landen. Ja.
Gibt es denn auf der Mikroebene innerhalb dieser Betriebe, auf der einzelnen Baustelle, gibt es da sowas wie Solidarität? Gibt es da dann den Fabio, der für den Alkoholiker vielleicht doch mal eintritt und sagt, hier, Chef, der hat sein Geld noch nicht gekriegt? Hast du sowas gesehen?
Ich war natürlich nicht auf den Baustellen, auch um die Leute nicht zu kompromittieren. Es gibt eine Solidarität untereinander. Also das gibt es auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel auch so Facebook-Gruppen, wo sich Menschen austauschen, wo man sich, das fand ich auch ganz spannend, wo man sich warnt vor Arbeitgebern, ne? Also wo man sagt, okay, bei dem und dem musst du aufpassen, geh da nicht hin und so. Also es gibt eine Solidarität. Es gibt aber auch, das fand ich auch interessant, so eine Hierarchisierung. Also es wird zum Beispiel auf Leute heruntergeguckt, die nicht arbeiten. Also eine Arbeit zu haben, ist wirklich ganz, ganz essentiell. Das heißt, wenn man keine Arbeit hat, rutscht man da auch so ein bisschen im Ansehen wieder raus. Mein Gefühl war schon, also besonders wenn man in diesen Arbeiterwohnheimen ist, dass es eine Solidarität untereinander gibt, dass es eine Zugewandtheit untereinander gibt, so ein bisschen auch eine Mentalität von wir sitzen alle im selben Boot. Ja, also mein Gefühl wäre, es gibt es schon, es gibt aber zugleich diese Hierarchisierung.
Was sagen diese Menschen selbst denn, wie sie aus diesem Boot, in dem sie alle sitzen, möglicherweise mal rauskommen können?
Ich glaube, viele haben für sich so den Anker, okay, ich bin jetzt so lange hier, bis meine Tochter zur Uni gehen kann und dann gehe ich zurück. Also das hört man relativ oft. Also ich glaube, die machen für sich so einen Horizont auf, dass es alles nicht lange ist, was sie hier machen, dass es temporär ist, dass sie wieder zurückgehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Anker. Ich habe niemanden getroffen, muss ich sagen, der gerne hier war. Ich habe auch niemanden getroffen, der hier seine Zukunft gesehen hat, sondern es waren alles Leute, die gesagt haben, entweder, okay, ich bin jetzt hier so eine Zeit lang und gehe dann wieder zurück, oder auch, okay, das ist so ein bisschen das gängige Modell auf dem Bau, die Leute leben dann vielleicht schon so 10 Jahre hier, pendeln aber, also sind halt zweimal im Jahr für einen Monat jeweils in der Heimat. Aber ich habe niemanden gesehen, der hier wirklich eine Zukunft gesehen hat.
Du hast vorhin gesagt, das Perfide ist eigentlich, dass die Leute sagen, naja, die sind jetzt hier für die Arbeit und sie verdienen ja hier so viel mehr Geld und sie verdienen ja auch sehr viel mehr Geld. Da steckt ja so eine Anspruchshaltung auch dahinter. Die können ja dankbar sein, dass wir die hier reinlassen. Nachdem ich dein Buch gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, wir müssten eigentlich dankbar sein, dass die hier sind. Vielleicht nochmal kannst du es nochmal plastisch machen, warum müssten wir eigentlich dankbar sein? Also wir hatten vorhin schon, das würde zusammenbrechen, aber das Ausmaß dessen, was die uns abnehmen, die Arbeitsmigranten, und dabei ganz unten sind und wir sie ja auch, wir so auf sie herabschauen, das ist ja den meisten Leuten gar nicht klar.
Ja, also auf der untersten Ebene muss man dann sagen, diese Menschen übernehmen die Arbeiten, die, für die sich in Deutschland niemand findet, die keiner machen will. Also die machen die Arbeiten, die wir nicht mehr machen wollen. So, und das ist, glaube ich, so die unterste Ebene. Und die zweite Ebene ist schon, dass diese Menschen sorgen dafür, dass wir, wenn wir es denn wollen, günstig Fleisch einkaufen können. Die sorgen dafür, dass wir uns ein Paket vor die Haustür liefern lassen können. Wenn uns das nicht gefällt, können wir es umsonst wieder zurückgeben. Also diese ganze Umsonst-Retour-Politik, dass wir relativ günstig Obst einkaufen können. Also ja, dass es diese Menschen gibt, dass sie unter diesen Bedingungen arbeiten und leben in Deutschland, führt dazu, dass es uns dann, muss man ja doch sagen, relativ gut geht.
Alles, was du schreibst, alles, was du uns jetzt gesagt hast, ist das alles neu? Ich habe nicht das Gefühl, das wäre neu.
Nee, das war eine der Sachen, die ich eigentlich mit am krassesten fand. Also ich hab mir die Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland angeguckt, durch die Jahrhunderte durch, und bin da auf eine Dissertation von 1914 gestoßen. Da ging es um die Situation von polnischsprachigen Wanderarbeitern in der deutschen Landwirtschaft. Und das war so unglaublich, weil die Leute, denen wurden falsche Versprechungen gemacht, um nach Deutschland zu kommen. Die wurden hier in heruntergekommenen Wohnungen untergebracht. Die mussten teilweise ihrem Lohn hinterherrennen. Und ich habe das gelesen, so, ich glaube, 2-3 Monate, als ich aus dem Fettfleck zurück war. Und das war so ein irres Gefühl, so ein schräges Gefühl, weil mir tatsächlich, also im Fettfleck haben mir Leute erzählt, ja, in Rumänien wurde uns gesagt, wir arbeiten in einer Salamifabrik und wir schlafen in einer schönen Wohnung, und stattdessen hieß es dann, nee, ihr geht jetzt in den Schlachthof, und die hat man in ein Zimmer gesteckt mit Schimmel an den Wänden. Das heißt, das war eins zu eins dasselbe, was ich in diesem Buch dann gelesen habe, was über 100 Jahre alt ist einfach. Diese Schule, die über 100 Jahre alt ist. Und das ist schon erschreckend, dass es sich so lange zieht. Also es ist, um deine Frage zu beantworten, nee, das ist leider alles andere als ein neues Phänomen. Es ist aber, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, es ist natürlich kein deutsches Phänomen, ne? Also es reicht ja, wenn man nach Südeuropa guckt, viele Menschen aus Afrika, die da auf den Plantagen arbeiten. Man hat es in den USA, wo Leute aus Südamerika auf den Feldern tätig sind. Man hat es in Staaten wie Katar, wo zum Beispiel Menschen aus Nepal auf den Baustellen arbeiten. Also es ist kein deutsches Phänomen, aber es hat in Deutschland auf jeden Fall eine Geschichte. Es ist nichts Neues.
Sascha Lübbe, vielen herzlichen Dank.
Danke.
Ich danke.
Eine Produktion von Haus 1.